So wollen wir beten. Herr, unter deinem Namen wollen wir uns versammeln. Wir danken dir für den Frieden, in dem wir leben dürfen. Wir wollen reden über den Frieden, den du einmal Israel bringen wirst. Danke, dass du längst zugesagt hast, eine Lösung all der Probleme zu schaffen. So mach uns nun aufmerksam auch auf dieses Thema heute Morgen. Lass uns erfassen, um was es wirklich geht, um auch all die Hintergründe zu durchschauen. Schenk uns die rechte Herzenseinstellung dazu. Gib du Segen zum Reden und zum Hören und dass dein Wort und deine Botschaft doch fruchtbar werde. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen. Amen. Noch eine kurze Vorfrage. Wie ist es jetzt mit der Lautstärke? Ist es gut zu verstehen?
Ja.
Ja? Wenn irgendwelche Probleme sind, bitte melden Sie sich. Ja? Wir merken das da vorne nicht. Also, bitteschön.
Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich lese regelmäßig die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung und in dieser Woche behandelt sie ganz besonders den schwierigen Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte. Und vor uns liegt ja wieder ein 9. November am kommenden Dienstag. Der 9. November in der politischen Kultur Deutschlands 1938 wird verdrängt. Eine Frau aus den neuen Bundesländern, frühere DDR, darüber berichtet auch die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, äußert sich über jüdische Geschichte und Kultur und sie stellt fest, dass Ost- und Westdeutsche immer noch sehr wenig darüber wissen. Sie wundert sich über die Selbstverständlichkeit, mit der die Juden an ihren Feiertagen festhalten. Wir sprachen ja über die jüdische Identität und diese wissenschaftliche historische Untersuchung, was wohl die Gründe dafür sind, dass auf dem langen, langen Weg, Jahrtausende, der Zerstreuung, ja, der Not, des Leidens, des Sterbens, doch das Volk der Juden seine Identität beibehalten hat. Und wir sahen einen Grund, das Beibehalten ihrer biblischen Feste. Und damit immer wieder die Rückkopplung zu ihrer Geschichte, Heilsgeschichte. Diese Frau stellt dann fest oder fragt, wer sind denn eigentlich die Juden? Über jüdische Geschichte vor 1933 und nach 1945, über Feste und Traditionen und so weiter, weiß kaum ein Deutscher Bescheid. Wir müssen es immer vergegenwärtigen, wir hier sind eine kleine, verschwindend kleine Zahl. Wenn Sie jetzt die 80 Millionen Deutschen sehen und machen sich die Mühe und sprechen mit ihnen, und wir sollten das tun, werden Sie das feststellen. Nur vom Holocaust weiß man etwas. Aber Schuld, Scham, wieso ich, endlich Schlussstrich, diese Geschichte einordnen. Andererseits, das erschüttert doch, wenn man das wiederum hört, Mein Kampf, gewiss bei uns verboten, in Rumänien augenblicklich ein Bestseller. Er ist in rumänischer Übersetzung da. Mein Kampf von Adolf Hitler. Und wer ihn liest, findet hier alles schon gesagt von dem, was dann im Dritten Reich auch getan worden ist. Wer ist eigentlich Jude? Die Frage dieser Frau aus dem ostdeutschen Bundesgebiet. Ignaz Bubis, der gegenwärtige Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, sagt, die Juden, sie definieren sich über die Region. Sehen Sie, und darüber weiß man in Deutschland sehr, sehr wenig. Und jetzt erinnere ich noch einmal, was Bonhoeffer gesagt hat, unmittelbar nach dem 9. November 1938, nach dieser berüchtigten, furchtbaren Reichspogromnacht. Interessanterweise Reichskristallnacht genannt. Er sagt, die Verstoßung der Juden aus dem Abendland wird nach sich ziehen, die Verstoßung Jesu Christi aus Europa. Mein Buch Israel in der Endzeit geht ja darauf ein, Deutschland und die Juden. Das ist das erste Kapitel in diesem Buch. Und ich lese es nochmal, es ist ganz aktuell, Deutschland und die Juden. Und dann, was ist es um das Volk der Juden? Ich habe dann auch eine Aufstellung der Feste und der Zeitgeschichte in Tabellen dort mit angegeben. Ich habe sehr besonders behandelt in diesem Büchlein die Judenfeindlichkeit. Die Judenfeindlichkeit. Und die ist ja nicht erst seit gestern, sondern die ist schon in all den Jahrhunderten des christlichen Abendlandes drin. Christliche Judenfeindlichkeit, rassistische Judenfeindlichkeit und islamische Judenfeindlichkeit. Und das ist nun das heutige Thema. Der Nahostkonflikt, seine besondere Geschichte und Struktur, Islam contra Israel. Ich will das in vier Teilen vorbringen. Erstens, die dreifache Dimension dieses Nahostkonfliktes. Dann zweitens, der Islam als nachchristliche Religion und wie er so eine antichristliche, antijüdische Religion geworden ist. Und eben dann im dritten Teil, der Islam heute im Vormarsch, der fundamentalistische Islam und das Christentum im Rückzug hier in Europa. Und viertens die neue Friedenspolitik im Nahen Osten. Und ganz gewiss werden wir heute Abend dann darüber noch mehr hören, aus jüngster Einsicht in die Situation in Israel. Zunächst die dreifache Dimension dieses Nahostkonfliktes, der ja schon ein ganzes Jahrhundert in diesem ganzen spannungsgeladenen Raum sich vollzieht. Er ist ein geografischer, er ist ein ethnisch-völkischer und er ist ein religiöser Konflikt. Wem gehört das Land? Welches Land? Interessantes Buch jetzt von dem jüdischen Professor Wolfsohn an der Bundeswehruniversität in München. Wem gehört das Heilige Land? Kürzlich rausgegeben. Erstens, es ist ein geografischer Streit. Das Land. Es geht hier um einen Streit, der ein bestimmtes geografisches Gebiet betrifft. Und von daher verstehen die Parole, die Devise, die Aufforderung Land für Frieden in diesem Krisengebiet. Es ist eine lange Geschichte, liebe Geschwister, der verschiedenen Besitzer, der verschiedenen Besitzwechsel in diesem Land. In diesem kleinen Land, da waren die Kanaaniter, die Philister, Gazastreifen, Philistäer, von daher heute das ganze Gebiet genannt. Palästina ist eigentlich ein Schimpfname, denn die Philister waren die Erzfeinde der Juden. Erinnern sich an das Richterbuch, an die Geschichte des Simson. in diesem Land, im Gazastreifen. Dann die Stammväter in diesem Land, Abraham, Isaac, Jakob. Das Volk der Juden heraus aus Ägypten und durch die Wüste, dann in dieses Land. Die Assyrer kommen, nehmen das Nordreich ein. Die Babylonier kommen und greifen nach Jerusalem bis in den Tempel hinein. Die Perser, die Griechen, die Syrer. Und bis heute versteht Syrien, versteht vor allen Dingen der gegenwärtige Präsident dieses Palästina als Südteil Syriens, Groß-Syriens. Ob diese Sicht von ihm aufgegeben ist, wissen wir nicht. Wir werden noch es weiter erfahren. Die Araber im frühen Mittelalter, im 7. Jahrhundert, also der Islam, die Kreuzritter, zwei sehr fragwürdige Jahrhunderte christlicher Geschichte, die Türken dann, das große Osmanische Reich, auch ein islamisches Reich, zu dem dann dieses Gebiet gehörte. Dann die europäischen Mandate nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg und diese Gebiete hier, also Palästina genannt, diesseits und jenseits des Jordan, zwischen Mittelmeer und arabischer Wüste unter britischem Mandat und das Nordgebiet, heute Libanon und Syrien und Irak unter französischem Mandat. Aber streckenweise ist dieses ganze Gebiet eben zwar nie ohne Juden, nie ohne Juden, nicht einen Tag, nicht eine Nacht, aber doch streckenweise und zuletzt 2000 Jahre ohne Staat. Dieses Territorium, dieses Land, ein geografischer Konflikt, aber auch ethnisch Konflikt zweier Völker, auf der einen Seite die Juden, Israel, auf der anderen Seite die Araber. Also das Land, das Volk, wem gehört es, dieses Land? Welches Land, welchem Volk? Das ist die Tiefe dieses Konfliktes und es gibt noch eine weitere Tiefe. Und ich erwähne nochmal, seit 100 Jahren ist der Konflikt im Gang. Seit der Rückführung der Juden aus allen Völkern wieder in dieses Land, Zionismus. Vorher nicht, aber jetzt. Und verschärft 1948 durch die Bildung des Staates Israel in diesem Land. Nun also dieses Volk wieder in seinem Land und noch dazu jetzt einen eigenen Staat. Das ist die Höhe, das ist die Spitze. Das ist die Konfrontation mit dem Arabertum. Und das haben sie nie verkraftet. Aber nach 1948, nach der Staatsgründung, als Heimstätte für alle Juden, die anderen sind also noch zu erwarten, und das sollte von arabischer Seite dauernd boykottiert werden, ist auch versucht worden zu boykottieren, Flugzeuge sind bedroht worden und so weiter, die also die Juden wieder herausholten aus den Ländern nach Israel hinein. Fünf Kriege nach der Staatsgründung, die Intifada, der schlimmste, der innere Krieg. Intifada heißt abschütteln. Abschütteln der jüdischen Herrschaft in Palästina. Letztlich geht es um die Anerkennung der Existenz Israels in diesem Land. Noch einmal. Letztlich geht es um die Anerkennung, und zwar vorbehaltlose Anerkennung Israels, dieses Volkes der Juden, in diesem Landstrich. Und demgegenüber die Palästinenser, die Araber, die hier ihren eigenen Staat haben wollen. 1947 war bereits von der UNO her der Teilungsplan aufgesetzt, nämlich je ein eigener Staat, die Juden ihren Staat, Israel, die Palästinenser ihren Staat, also einen arabischen palästinensischen Staat, in demselben Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan. Das transjordanische Gebiet gehörte schon gar nicht mehr dazu, Da hatte sich der Staat Jordanien gebildet. Aber es ist, und das ist die eigentliche Tiefe, ein religiöser Konflikt. Diese Dimension ist die strittigste, betrifft die göttliche Bestimmung. Welche Bestimmung hat das eine Volk, welche Bestimmung das andere Volk? Bitte, auch das andere Volk, die Araber, sie sind nicht etwa außerhalb des Planes Gottes. Israel ist nun einmal geboren. Wir kommen noch darauf. Und Gott hat ihn sogar gesichtet. Und die Nachkommen nach ihm, und es soll ein großes Volk werden, eine große Nation werden, soll auch viel Land haben, haben auch viel Land, 610 mal mehr als Israel an Raum hat. Und sie sind auch ein großes Volk geworden, 200 Millionen, während die in Israel vielleicht 5 Millionen sind. Israel aber hat seine Bestimmung, die Staatsgründung stand unter dem Vorzeichen, unser Mandat kommt letztlich nicht von Großbritannien oder USA oder der UNO, sondern, was sagt David Ben-Gurion, was hat er gesagt bei der Staatsgründung? Unser Mandat kommt letztlich, historisch richtig, aus der Bibel. Die Muslime, die Araber sind Muslime, und heute der Fundamentalismus bringt den Islam auf die Spitze, auf sein Fundament, daher Fundamentalismus, das ist der Koran, darauf kommen wir. Die PLO hat in ihrer Charta von 1968, aufgesetzt nach 1967, also nach dem Sechstagekrieg, als eben Israel das ganze Gebiet eingenommen hat, sein Land. Die PLO hat in seiner Charta einen eindeutigen Kampf gegen diesen jüdischen Staat in Palästina. Die Artikel 1 bis 3 sagen, kurz zusammengefasst, Palästina ist das Vaterland der Palästinenser, arabischen Volkes, und das Volk Palästina ist ein Teil der arabischen Nation. Umgekehrt, auf der anderen Seite, die Juden sind kein Volk und haben kein Recht auf eine eigene Staatlichkeit. Die Hamas, die heute eigentlich die Führung in der Intifada haben, die Hamas, diese fundamentalistische, militante Gruppe, die man nicht unterschätzen darf, sie sagen in ihrer Charta des jüngeren Datums, Palästina ist das Erbland der Muslime für immer. Und auf jedem Quadratzentimeter in ganz Palästina muss das Banner Allahs gehisst werden. Und überall steht das denn auch angeschrieben bis zu der Parole, und die lautet, und das erinnert uns wieder ans Dritte Reich, heute, wann? Am Sabbat die Juden, morgen, wann? Am Sonntag die Christen. Gaddafi hat es auf die Spitze gebracht, auf dem letzten arabischen Gipfel 1990 in Bagdad. Er sagte, die Sammlung der Juden in Palästina ist nicht etwa ihre Heimkehr ins weiße Land, sondern ins endgültige Grab. Palästina ist der Friedhof aller Juden. Auschwitz, Europa, jüdischer Friedhof. Und jetzt soll, das ist eine Absicht. Und wer steht hinter dieser Absicht? Wir müssen das noch sehen. Palästina, also das eigene Land, ihr eigener Friedhof. Das wäre dann endgültige Beseitigung Israels. Und nun zweitens, woher kommt diese fundamentalistische, israelfeindliche Sicht im Islam? Jetzt muss ich etwas einschalten, liebe Geschwister. Ich möchte, dass wir das auch wirklich so aufnehmen. als im vergangenen Jahr in Chemnitz war, eingeladen von der dortigen Studentenmission, hatte ich auch drei Abende sehr stark besucht, 400 am ersten Abend. Und ich hatte darüber gesprochen, Islam und antijüdische, antichristliche These im Islam. Kommt am Schluss, die Diskussion war freigegeben, ein Araber nach vorne, ein Muslim aus Irak, aus dem mittleren Alter, gebildeter Mann, sprach sehr gut Deutsch, war schon lange in der DDR, hat dort studiert, und etwas aufgeregt, begrüßte ihn aber freundlich. Hier muss ich widersprechen, sagte er. Meine Religion, der Islam, ist nicht judenfeindlich und ist auch nicht christenfeindlich. Ich sage, und Sie sehen wirklich freundlich daran, dass Sie nicht judenfeindlich sind, dass Sie nicht christenfeindlich sind, nehme ich Ihnen ab. Das sehe ich Ihnen geradezu an. Und viele Ihrer Glaubensgenossen, viele Muslime, sind nicht judenfeindlich und sind nicht christenfeindlich. Aber, fragte ich ihn, was sagt denn der Koran? Was sagt denn der Koran? Das habe ich doch vergessen, ihn mitzubringen. Und wie aus der Pistole geschossen, sagt er, Fundamentalist bin ich nicht. Aha. Damit bestätigte er, der Fundamentalismus heute, der islamische, gründet auf seinem Fundament, dem Koran. Ich sage, ja, aber Sie wissen doch, dass der islamische Fundamentalismus, vor allen Dingen in den eigenen Ländern, eine Milliardenwunderin zwischen Atlantik und Indischem Ozean, und hinauf nach Zentralasien und hinunter nach Afrika. Sie wissen doch, dass der fundamentalistische Islam heute im Vormarsch ist. Wieder, wie aus der Pistole geschossen, sagt dieser Mann, ist denn der Westen nicht selbst schuld daran? Ja, ich sage, wenn Sie meinen Ausführungen gefolgt sind, werden Sie manche Selbstschuldzuweisungen herausgehört haben. Das hatte er und kam wieder und war am dritten Abend noch da. Wissen Sie, was ich damit sagen will? Wir müssen unterscheiden zwischen Muslimen und den vielen Muslimen und dem Islam als Religion, dem fundamentalistischen Islam auf dem Fundament des Koran. Und ich habe auf meiner Heckscheibe des Autos, damit ich es nie vergesse, das Wort von Bolschwing stehen. Niemand geht über die Erde, den Gott nicht liebt. Auch die Millionen und Milliarden Muslime. Und auch für sie ist das Evangelium. Das muss ich hier einschalten, ehe ich jetzt all das andere sage. Ich möchte zunächst fragen, wie ist der Islam entstanden und dann uns klar machen, welche Weltsicht, welche Sicht von der Welt der Islam hat und schließlich etwas sagen vom islamischen Aufbruch in dieser letzten Zeit. Wie ist der Islam entstanden? Mohammed lebte von 570 bis 632. Hat damals die heidnische Vielgötterei überwunden und die arabischen Stämme aus ihrer Zerrissenheit heraus geeinigt in dem Glauben an den einen einzigen Gott, an Allah, als Gott der Araber. Und er fordert die Umkehr, die Unterwerfung aller unter Allah. Also, dass sie alle Muslime werden. Er verstand sich, Mohammed verstand sich als Prophet dieses Allah und sah sich in den Schriften der Juden, Altes Testament, der Christen, Neues Testament, vorausgesagt. Leider hatte er die Schriften nicht in Arabisch. Das war ein Versäumnis der Christen der damaligen Zeit, die Bibel nicht auch in diese Sprache zu übersetzen und den Arabern sie zugänglich zu machen, sodass Mohammed manches vom Judentum, vor allen Dingen vom Christentum, erfahren hat aus deren Tradition mit den Irrlehren, die darin damals grassierten. Aber er sah sich in den Schriften vorausgesagt, und man kann das Ganze eigentlich zusammenfassen mit den ersten Sätzen im Hebräerbrief. Nur jetzt auf Allah, auf Mohammed, auf den Islam umgeschrieben. Da heißt es ja im Anfang des Hebräerbriefes diese fundamentale Aussage, nachdem Gott ehemals auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn, Jesus Christus. So, islamisch heißt das, nachdem Allah ehemals auf vielfältige Weise durch die Propheten, einschließlich Jesus Christus als herausragenden Prophet im Neuen Testament, zu den Vätern geredet hat, hat am Ende der Tage zu uns geredet durch Mohammed. Das ist es. In der Sure 3, Vers 60 heißt es, Abraham war weder Jude noch Christ. Er war lauteren Glaubens, Muslim, der erste Muslim. Und ist seitdem der Vater aller Rechtgläubigen, aller Muslime. Er, Mohammed, das ist der zweite Satz in diesem Vers, war keiner derer, die Gott Gefährten beigeben. Was will das heißen? Das geht gegen die Christen, die, so der Islam, Gott Gefährten beigegeben haben. Dass er drei ist. Drei in einem. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist die größte Blasphemie in der Sicht des Islam. Gott Gefährten beigeben. Allah ist einer und sonst keiner und Mohammed ist ein Prophet. Das wird von einer Milliarde Menschen täglich fünfmal gebetet. Mit zum Teil einem Fluch gegen die Andersgläubigen. Sehen Sie, so ist im Islam etwas wie eine Region der Behauptung gegen das Judentum, gegen das Christentum, Selbstbehauptung, Selbstverwirklichung, religiöse Selbstverwirklichung. Mit diesen beiden Antithesen, auf der einen Seite gegen Israel, gegen das Volk der Juden, das haben sie enterbt, indem sie alles arabisiert haben, von Abraham angefangen. Und zum anderen gegen die Christen, eben gegen den Sohn und damit gegen den Vater, denn wer den Sohn leuchtet, leuchtet auch den Vater. Und das ist der Antichrist, sagt Johannes im 1. Johannes 2. Und Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, das wird an einigen Stellen gesagt, sondern ein anderer ist für ihn gestorben, und das ist eine Irrlehre gewesen, damals im Christentum, der Doketismus und so weiter. Und das sind die beiden Hauptantithesen im Islam gegen das Volk der Juden, gegen die Christen. Abrahams Berufung, Israels Erwählung und die Landzuteilung an das Volk der Juden sind im Koran, sind durch Mohammed arabisiert und auf die Muslime übertragen. Und das ist dann die Umkehrung von 1. Mose 16 und 17 und 21. Der Erbstreit, es ist also nicht allein ein ethnisch-geografischer, es ist zutiefst ein religiöser Konflikt. Und John Baumann, der Religionswissenschaftler, Professor Dr. John Baumann von der Universität in Marburg, er hat meine Bücher mit großem Interesse gelesen, wie er mir geschrieben hat, als Fachmann und gerade auch als Fachmann bestätigt, so ist es, das ist hier allgemeinverständlich klar zum Ausdruck gebracht in diesen Büchern. Er nennt es die Geschichte einer Tragödie, die zur Judenfeindlichkeit und damit letztlich zur Ablehnung der göttlichen Erwählung, also des göttlichen Heilsweges und so zu einer Religion der Selbstbehauptung, der Herrschaft und schließlich der Unerlöstheit führte. Ich möchte aber, dass wir auch begreifen, und das jetzt für die Gegenwart, und dazu lese ich aus 1. Mose 16, werden Sie es bitte mit aufschlagen, und dass wir eben die Abrahamsgeschichte insgesamt verstehen. Und die Abrahamsgeschichte enthält nicht nur den Sohn Isaak und dann Israel, sondern auch den Sohn Ismael und dann das aus ihm hervorgegangene Volk der Araber. Wir wollen lesen 1. Mose 17. Die Bibel ist ja so interessant und so realistisch, ist nicht die Sammlung frommer Geschichten, sind sehr viele unfromme Geschichten, und hier ist auch eines unfromme gewesen, was ich jetzt anspreche. Aber die Folgen davon sind enorm, sind weltweit, sind geschichtsweit, gehen bis ans Ende. Die Bibel ist so realistisch. Und die Bibel, das ist ja eigentlich es, ist das Buch der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Ja, mit seiner ganzen Schöpfung, von Anfang bis Ende. Und wir haben es ja eben gestern gehört, die Berufung Abrahams, ein entscheidender Punkt in dieser Geschichte. Und gleich am Anfang schon passiert eben dies hier, 1. Mose 17. Und Abraham sagte, nachdem der Ismael geboren war, und wir wissen, wie er geboren worden ist, Abraham und Sarah warten auf den Nachkommen. Kommt da kein Nachkomme, ist ja alles hinfällig. Dann stirbt Abraham und nichts ist geschehen. Der muss ein Nachkommen. Aber er kommt nicht, er kommt nicht, er kommt nicht. Die Sarah sagt, also ich kann dir keinen mehr gebären. Das kann ich nicht mehr. 90 Jahre. Biologisch unmöglich. Nun, Abraham war alt, vielleicht konnte er noch, aber bitte nimm meine Magd. Es war eine Araberin. Aus Ägypten hatten sie sie mitgenommen. Damals war auch so eine dumme Geschichte passiert. In Ägypten, wisst ihr das? Als Abraham seine Frau verleugnet hat. Und nimm sie, sie ist noch jung und frisch, und zeuge mit ihr deinen Nachkommen, denn den brauchst du. Um Gottes Willen brauchst du den doch. Also fleißig nachhelfen. Und so haben sie nachgeholfen, der Ismael ist da. Und schon ist die Sarah furchtbar beleidigt, denn die Hagar ist natürlich jetzt obendrauf. Sie hat den Nachkommen geboren. Was willst du denn noch, du Sarah? Ja? Was hier mit der Situation, diesen Konflikt im Hause. Oh, man kann so viel lernen, auch für sich, wenn man Konflikt zu Hause ist. Nun ja, schickt die Sarah mit dem kleinen Ismael in die Wüste. Hagar in die Wüste. Der hat ihn gewiss am liebsten abgetrieben, nicht? Weg. Aber da jammern sie beide, die Hagar und der Ismael. Und das tut der Herr. Er erbarmt sich hier. Er erbarmt sich hier. Du sollst leben, Ismael. Und ich erhöre dein Weinen und dein Flehen. Ismael, das ist ja sein Name. Gott hat erhört. Jetzt kommt als die Hagar mit dem Ismael wieder zurück. Abraham nimmt sie wieder auf. Aber was soll er jetzt machen? Jetzt kommt's. Möchte doch Ismael vor dir leben. 1. Mose 17, Vers 18. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Das hat die 90-Jährige gehört und hat gelacht. Von daher hat ja dann der Isaak auch seinen Namen, der Lacher. Das war ja doch zum Lachen. Seht, und das ist jetzt wichtig zu sehen. Wie ist nun der 9 Monate später geborene Isaak geboren? Durch ein Wunder Gottes. Sehen Sie, das war keine Geburt nach dem Fleisch mehr. Nicht? Sondern nach dem Willen Gottes, nach dem Willen Gottes ist der Nachkomme geboren. Aber jetzt geht's weiter. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben, und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch, und bitte, ich möchte mir das jetzt sagen, möchte Ihnen das jetzt sagen, beachten wir das aber auch, wenn wir an diesen ganzen Konflikt im Nahen Osten denken und dass es sich auf der einen Seite um das Volk der Juden handelt, dass es sich auf der anderen Seite auch um Menschen handelt, um die Araber, und die auch nach dem Willen Gottes da sind. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen, und ich werde ihn zu einer großen Nation machen und gewiss viel Land geben. Und das ist geschehen. Wir dürfen auch nicht verkennen, dass dieses Volk der Araber seine Leistung in der Geschichte hat, Jahrhunderte hindurch, und hat eine Kultur entwickelt und hat einen Beitrag gegeben. Es ist nicht ein Volk, das einfach unter dem Fluche Gottes wäre und keinen Beitrag in der Menschheitsgeschichte hätte, sondern es ist nach Gottes Willen, nachdem nun einmal der Ismael geboren ist, auch da und ist da. Und wir kommen noch darauf, dass Gott für dieses Gebiet, wo sie einerseits die Araber, andererseits die Juden sind, den Frieden verheißen hat. Und wenn der Friede dann da ist, es ein Segen sein wird, wofür? Für die ganze Menschheit. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr, in 9 Monaten, um diese Zeit gebären wird. Und vorher sagte der Herr, und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir, 1. Mose 17, Vers 7, und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlichschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Das müssen wir beieinander behalten. Und die Aussicht, biblisch-prophetische Perspektive für das ganze Gebiet, für diesen ganzen Nahostkomplex, für diese Region zwischen Mittelmeer und Golf. Jesaja 19 am Schluss, eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assur. Assur ist heute Syrien und Irak bis zum Euphrat. Und diese gebannte Straße über Israel, also eine Verständigung, ein Frieden, ein Bund miteinander. Und das wird sein, Jesaja 19, ein Segen inmitten der Erde. Und in Israel ist zum Teil heute so etwas da wie eine Frieden-Jetzt-Bewegung, und sie stützen sich auf Jesaja 19. Jetzt muss das doch her, dieser Friede im Nahen Osten. Jedenfalls Frieden. Aber Frieden kann es nur geben unter der Anerkennung Israels als solches, als Gottes erwähltes Volk zum Segen für alle Völker. Aber eben dies wird im Islam strikt abgelehnt. Islam ist und bleibt kontra Israel. Bis zuletzt. Gewiss, der Islam könnte sich vielleicht selbst vernichten, wie jede Selbstverwirklichung am Ende zur Selbstvernichtung führt. Gericht Gottes. Und die andere These ist gegen das Christentum, die Ablehnung Jesu Christi als Gottessohn und Erlöser. Und da habe ich nun in meinem Buch ein ganzes Kapitel, einen größeren Teil von 70 Seiten. Allah ist er Gott des Korans und der Bibel, was ja heute weitgehend behauptet wird, auf christlicher Seite, nicht auf islamischer Seite. Nicht auf islamischer Seite, auf christlicher Seite. Religionsunterricht ständig und von namhaften Theologen auch, bis hin, dass ein Erzbischof in England heute sagen kann, wir haben eigentlich drei Testamente, die Bibel der ganzen Menschheit sind drei Testamente, Altes Testament, Neues Testament und Koran. Und das ist ein Professor Köng, auch bekannt von Tübingen, sagen kann, ja, ich muss Ihnen ein Streitgespräch hier jetzt wiedergeben, was der Spiegel gebracht hat am Ende des Golfkrieges. Der Spiegel hatte eingeladen, namhafte Vertreter aller drei Religionen, also Islam, Judentum und Christentum, alles Professoren, und es ging um die Frage, wie kommen wir zum Frieden in der Welt? Es muss doch Frieden her, sonst machen wir es doch selbst kaputt. Stimmt auch. Stimmt auch. Das ist ja das Gericht, dass bei dieser ganzen Selbstverwirklichung die Menschheit sich selbst kaputt macht. Auf allen Gebieten. Aber wie kann es denn Frieden in der Welt geben, wenn die Religionen keinen Frieden machen und untereinander Frieden haben? Die also, die doch an Gott glauben. Ja, muss man auch mal drüber nachdenken. Dann hat der Spiegel eingeladen, und zwar unter der Frage, sind denn die Religionen überhaupt friedensfähig? Und dazu sollten sich die Experten äußern. Gleich zwei vom Islam. Der eine sagte, ja, die Politik ist nicht dazu fähig. Aber die Religion ist dazu fähig. Unsere Religion, der Islam, ist dazu fähig. Ja, wie denn? Da sagt der andere, wenn sie alle sich dem Koran verpflichten, haben wir Frieden auf der Erde. Sie lachen. Das ist das Ziel des islamischen Fundamentalismus. Genau das. Wie haben wir so ein Ziel? Und das sagt der Jude, ganz bescheiden, aber klar. Und dann haben wir, das Volk der Juden, keinen Raum darin. War eindeutig. War auch von den Vertretern des Islam nicht widersprochen. Darauf, Herr Professor Köng, mit einigen Doktoren. Ja, ich bin nicht so pessimistisch. Natürlich, das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Dieser konziliare Friedensprozess, kennen Sie den? Ist ja im Gang. Und er sagte, ich habe einen Traum. Der Engländer sagt, eine Vision. Was träumt er? Auf dem heiligsten Berg in Jerusalem, der dem Islam genauso heilig ist wie den Juden. Naja, und die Christen, die machen dann da auch ihre Touristen hin. Nicht? Und da sehe ich einen Tempel. Und das ist nicht eine Synagoge. Das ist auch keine Kathedrale, keine christliche Kirche. Es ist auch nicht eine Moschee. Nein, nein. Ich sehe den Zeitpunkt kommen, vielleicht schon bald, wo sie alle, die Juden, die Muslime, die Christen und dann alle Nationen von überall her, Jesaja 2, ja, sie kommen ja nach Zion, und in diesem Tempel den einen Gott aller anbeten werden. Sehen Sie, das ist das Ziel. Was ist nun, jetzt muss ich Ihnen auch die Zeit hier rennen. Ich habe hier eine Aufstellung von Koransuren, die von Jesus berichten. Wer interessiert sich dafür? Es sind 50 Verse der verschiedenen Suren im Koran, die von Jesus handeln. Mit ganz großem Respekt von Jesus handeln, dem Sohn der Maria, dem Messias, dem Propheten. Und, aber er ist nicht von Gott, er ist nicht der Sohn Gottes, er ist nicht gekreuzigt, eine Sure, die das ausdrücklich feststellt, sie haben einen anderen für ihn gekreuzigt. Er ist nicht der Erlöser, sondern er ist einer der herausragenden Propheten, der am Ende auch es bezeugen muss, dass Mohammed der abschließende Prophet ist. Ja, Allah hat ihn zu sich genommen und wird ihn wieder senden, damit eben dieser Jesus alle zu Allah führt. Und dann heißt es schließlich, die, die das verneinen, die das Gegenteil behaupten, Allah schlag sie tot. Und in dem Koran finden Sie auch den Heiligen Krieg. Sie können im Koran Folgendes feststellen, das hat Baumann, Professor Baumann sehr klar untersucht, er hat eben den Koran historisch durchforscht, historisch kritisch. Sie können im Koran feststellen, Suren, die sehr Juden und auch Christen freundlich sind und vom Frieden sprechen. Sie können genauso im Koran Suren finden, die Juden und Christen kritisch sind und von Auseinandersetzungen sprechen. Und Sie können genauso im Koran Suren finden, die Juden feindlich sind und Christen feindlich sind und von einem Krieg sprechen, von dem man nicht ablassen darf, bis alle sich Allah unterworfen haben. Und das heißt Islam, Unterwerfung. Und das bedeutet Muslim, der Unterworfene. Und Mohammed hat nun versucht, dass die Juden ihn als Propheten anerkennen. Das brauchte er, die Anerkennung von dem Volk der Schrift, dass er der abschließende Prophet ist. Und dass nach dem Koran schließlich alles sich zu richten hat, als abschließendes Wort Allahs. Und wo die Schriften, Altes und Neues Testament, nicht damit übereinstimmen, sind sie gefälscht worden von den Juden, von den Christen. Und das ist ihre große Sünde, und da müssen sie Buße tun, wenn sie das nicht tun, werden sie vernichtet. Nun haben aber die Juden damals ihre Identität bewahrt, was die Christen nachher nicht getan haben, denn ganz bald wurde das ganze Gebiet zwar christianisiert, aber dann islamisiert. Aber die Juden haben ihre Identität bewahrt und Mohammed hat da den ersten Heiligen Krieg geführt mit der Vernichtung der Juden damals. Und ich kenne die Grundsätze, die jetzt herausgegeben worden sind für die Führung des Heiligen Krieges von der Universität dort in Ägypten, in Kairo. Und da wird es nochmal festgehalten, ablassen vom Heiligen Krieg verstößt gegen die Gebote Allahs. Er muss so lange geführt werden, bis alle Welt Allah unterworfen ist. Nun, er muss nicht immer und überall militant geführt werden mit dem Schwert, aber mit Argumenten. Und die ganze islamische Mission, und das ist die stärkste, die wir haben, mit ständiger Verbreitung, viel mehr als die Christen, versteht sich als eine Art heiliger Krieg. Und wer in diesem Heiligen Krieg fällt, stirbt, umkommt für Allah, der darf wissen, Er kommt zu Allah ins Paradies. Und an den schönsten Ort. Also diese Heilsgewissheit, sonst gibt es keine im Islam. Und was ist nun die Weltsicht des Islam? Der Islam sieht heute die Welt hier, die Menschheit auf der Erde, noch in zwei Häusern getrennt. Haus des Islam, da al-Islam, da ist Frieden, weil sie alle dem Koran verpflichtet sind. Und Haus des Krieges, Dar al-Harb, wo noch kein Frieden ist, weil sie noch nicht alle dem Koran verpflichtet sind und alle unterworfen sind. Und es eben also noch Krieg gibt, bis auch hier alle Allah unterworfen sind. Sehen Sie, und das ist heute im fundamentalistischen Islam da. Er lebt seine Renaissance, seine Wiedererweckung. Der Islam erlebt heute eine Erweckung. Eine religiöse, eine, ja, wir würden sagen geistliche, aber im Geiste Mohammeds, im Geiste Allahs Erweckung. Die Konsequenz der pan-islamischen Weltsicht ist geradezu endzeitlich aktualisiert auf der pan-islamischen Konferenz 1980 in Pakistan ausgesprochen worden. Da heißt es, es war ein Geheimbeschluss, der dann aber in der Zeitung der türkischen Dünya doch irgendwie herausgekommen ist, sodass wir ihn von daher wissen. Da heißt es, das ganze Gebiet ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt im Mittleren Osten, dass alle Lebenden, hier sind sie aufgeführt, alle Lebenden, die nicht bis dahin, bis zum Jahr 2000, Muslime geworden sind, die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und so weiter und alle Israelis völlig ausgelöscht werden müssen. In meiner Tageszeitung Kölner Stadtanzeiger war zum Jahreswechsel ein Artikel überschrieben, Reise ohne Kompass. Und der Leitartikel befasst sich mit der gegenwärtigen Situation der Menschheit, ganz realistisch, wie es aussieht tatsächlich, und fragt am Schluss, wie will die Menschheit das nächste Jahrtausend, wann ist das? Heil erreichen. Reise ohne Kompass. Und jetzt das Bezeichnende in dieser weltlichen Zeitung, Kölner Stadtanzeiger. Dazu eine Zeichnung, der Globus, die Weltkugel, und Sie schauen auf unseren Teil der Weltkugel, also das ganze Gebiet zwischen Atlantik und Indischem Ozean und im Norden in Europa, Asien, Süden, Afrika und in der Mitte Israel, das kleine Israel, umgeben von den arabischen Ländern und so weiter. Kann da mal jemand helfen? Oder?
Mal hinlegen, unterlegen. Kopf tiefer bitte.
Herr, wir bitten dich für diese unsere Schwester, dass sie ganz ruhig werden kann, bei dir geborgen sein kann, dass alles abklingt und ruhig wird in ihr. Bei dir ist sie ja geborgen. Wir geben sie in deine Hand. Amen. Also Blick auf diesen Teil der Weltkugel, auf unseren Teil. Und dann eine Hand vom Osten, eine ganz starke Hand. Können Sie aufmerken? Eine ganz starke Hand und der Schatten fällt über dieses ganze Gebiet und darunter steht Mohammeds Griff zur Macht. Ich kann jetzt nicht mehr sehr viel mehr dazu ausführen, weil die Zeit zu Ende geht. Das Fanal Israel ist es, das diesen islamischen Aufbruch in unserer Zeit bewirkt hat. Hier ist eine Gleichzeitigkeit. Es kam zu diesem islamischen Aufbruch, Sie erinnern sich an Khomeini, aber nicht nur Khomeini, eine Renaissance des Islam in diesem ganzen Gebiet um die Mitte unseres Jahrhunderts. Und was war da? Die Bildung des Staates Israel. Und eben derselbe Baumann, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, Religionswissenschaftler, schreibt dazu, diese Konfrontation mit jüdisch-politischer Macht in der Gestalt des Staates Israel ist die größte Herausforderung für den Islam. Darauf war er nicht vorbereitet. Jetzt wörtlich, fast notwendigerweise musste sich alle psychologisch und religiös motivierte Abwehrkraft gegen den Staat Israel richten. Jetzt könnte ich einiges anführen, das will ich mir aber sparen, wie sich dieser Vormarsch, Aufbruch und Vormarsch des Islam heute vollzieht. Fakten sind diese, dass sie zahlenmäßig sehr schnell wachsen und sehr bald an Zahl die Christen überflügelt haben, dass sie sehr selbstbewusst, man könnte fast sagen heilsbewusst, sie streben ja ein gewisses Heil an. Sie verstehen sich als eine neue Weltordnung. Sie sprechen, jetzt komme ich mit einem Satz von Gaddafi, es so aus, nicht Kommunismus im Osten, nicht Kapitalismus im Westen bringt der Welt den Frieden, sondern die dritte Theorie, die den Grundsätzen des Islam folgt, also dem Koran, der Scharia, der Hadith. Und in Europa, islamischer Halbmond über Rom. Eine Moschee in der Nähe des Petersdoms, bei der Einweihung hochrangige Vertreter des Staates und sogar des Vatikans. Oder der deutsche Botschafter, habe ich schon erwähnt, ja? Friedrich Hofmann in Marokko im vergangenen Jahr durchs Fernsehen, ARD, erstes Programm, sagt von sich, ich bin Muslim geworden, meine Frau ist Türkin und ich verstehe mich als fundamentalistischer Muslim und der Koran ist für mich verpflichtender als die deutsche Verfassung. Und dann sagt er, das ist vielleicht das Wichtige jetzt, Europa braucht eine geistliche Wende und da sehe ich die Chance und Aufgabe des Islam. Professor Tibi in Göttingen, ein hervorragender Nahostkenner, sagt, das letzte Ziel der Islamisten besteht darin, 1 Milliarde Muslime gegen die als unislamisch qualifizierte Weltordnung zu mobilisieren und diese bestehende Weltordnung durch eine islamische zu ersetzen. Sehen Sie, der islamische Fundamentalismus ist die massivste Kampfansage gegen den westlichen Liberalismus. Und bei uns im Westen eine schwindende christliche Substanz, eine zunehmende islamische Präsenz und ein Christentum ohne biblische Substanz ist unterlegen. Offen für alle Einflüsse, Pluralismus, Relativismus. Ja, ein solches Christentum pervertiert zum Antichristentum. Bei uns, auf dem Wege der Toleranz. Ein ehemaliger arabischer Muslim, der wirklich Christ geworden ist, sagte, wenn alle Christen wirklich Christen wären, gäbe es heute keinen Islam mehr. Sehen Sie, im Unterschied dazu, die bleibende Existenz Israels, das Volk der Juden, hat seine Identität bewahrt. Auf dem Wege des Leidens und Sterbens ist nun heute wieder in seinem Land. Ist der Weg des Leidens und Sterbens schon zu Ende? Ist schon Frieden da in diesem Gebiet? Er soll kommen, er wird auch kommen. Aber wie? David Ben-Gurion kann sagen, das Volk der Juden ist ein Wunder der Weltgeschichte. Ihr Geheimnis, die Bibel. Sie hat uns niemals verzweifeln lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch etwas sagen soll. Es gehört ja hier dahin. Die neue Friedenspolitik im Nahen Osten. Geben Sie mir noch 10 Minuten.
Mehrheitsentscheidung, aber ich bin auch der Meinung der Mehrheit.
Und dann werden Sie das heute Abend weiter ausgeführt hören, nehme ich an.
Vielleicht ganz gut, wenn Sie es vorher sagen.
Es geht mir nur darum, das Ganze heute Morgen zu bündeln. Es ist ja alles ganz aktuell. Wir müssen uns auch selbst in diesem Geschehen dieser Endzeit vorfinden. Das heißt, wissen, wo wir stehen. Man kann das nicht theoretisieren, da kommt man immer auf falsche Fährten. Eine Theologie, die nicht in die Praxis führt, ist keine biblische Theologie. Also diese neue Friedenspolitik im Nahen Osten, das Gaza-Jericho-Abkommen, ist das die Wende zum Frieden? Sie sagen nein, aber bitte nicht so schnell sagen. Wir müssen immer denken an die anderen auch. Ja? Wie empfinden die, was denken die? Das kam doch zunächst mal als eine gute Nachricht aus einem Gebiet, von dem man eine gute Nachricht gar nicht erwartet hatte. Wenn man bedenkt, wie viele Krisenherde wir haben und wie es überall nicht möglich ist, zum Frieden zu kommen. Jugoslawien, Somalia und wo sie hingucken. Und wie es immer gefährlicher wird. Die Welt ist aus den Fugen geraten nach dem Kalten Krieg. Es ist viel mehr Unsicherheit da heute als vorher, sagt Ihnen jeder Militärexperte. Wissen auch die Staatsmänner. Da fehlt das Konzept. Im Kalten Krieg hatte man eins. Gaza-Jericho-Abkommen, Wende zum Frieden. Umfassender Friede ist gemeint, die ganze Region soll befriedigt werden. Neue Weltordnung, von daher, wohin steuert diese Politik? Es gibt einen Stufenplan, politischen Fahrplan, Vorbild mit Ägypten am 26. März 1979, da hat Land für Frieden gegriffen. Konnte auch, biblisch. Wieso? Denn dieses Land, Sinai, gehört nicht zu Israel. Aber sie hatten ein Pfand und konnten das herausgeben für Frieden. Das hat da gegriffen. Und das wird ja heute als Muster genommen. So nun weiter. So nun weiter. Damals schon sprach man von einem Rahmenabkommen für alle weiteren Friedensverhandlungen im Nahen Osten. Aber es ist ja nicht weiter gekommen. Der Sadat ist ja bald ermordet worden von Fundamentalisten und Ägypten ist zunächst mal rausgeflogen aus der Arabischen Liga. Was hat denn zu dieser Wende, wenn es denn eine ist, geführt? Ich nenne 4 Gründe. Ende des Kalten Krieges, also der Ost-West-Konfrontation, so dass also der Einfluss der Machtblöcke gegeneinander im Nahen Osten nicht mehr ausgespielt wurde. Denn die Russen, die Sowjetunion standen auf der einen Seite und die USA auf der anderen Seite. Und dieser Gegensatz wurde ja dann in einer Art von Stellvertreterkriegen an allen Ecken und Enden der Welt durchgeführt. Und hier auch im Nahen Osten. Das ist vorbei. Das ist eine neue Situation. Eine grundlegend neue Situation. Das Zweite, nach 100-jährigem Krieg, ich habe das ja deutlich gemacht, verschärft dann mit der Staatsgründung, sind beide Seiten kriegsmüde. Wirklich kriegsmüde. Und man muss jetzt in die Bevölkerung hineingucken. Dieses Elend, auf beiden Seiten, dieses Elend. Und es sind ja mehr Palästinenser umgekommen im Vollzug der Intifada als Juden. Viel mehr Palästinenser. Sie haben sich ja gegenseitig umgebracht. Die Intifada-Leute, ihre als Kollaborateure abgestempelten Palästinenser. Kriegsmüde, Sehnsucht nach Frieden. Dann, die PLO war am Ende. Die Hamas hatten längst die Führung in der Intifada übernommen, nicht mehr die PLO. Und, was noch mehr wiegt, die konnten schon seit 3 Monaten ihre Gehälter nicht mehr bezahlen in der PLO, weil Saudi-Arabien seit dem Golfkrieg nichts mehr gegeben hat für die Palästinenser. Aber, und das wird zu wenig beachtet, ich denke aber, Rabin weiß das, er hat in dieser Richtung Andeutungen gemacht vorher und auch andere Experten machen solche Andeutungen. Israel ahnt einen Wettlauf mit der Zeit. Israel ahnt einen Wettlauf mit der Zeit. Wieso? Denn jenseits des Euphrat, mit dem Iran, dem Machtzentrum des islamischen Fundamentalismus, droht eine neue Gefahr. Man spricht vom Jahr 2000. Dann sind sie nuklear aufgerüstet. Und anscheinend kann das niemand verhindern. Deshalb vorher Frieden machen in unserer Region, ehe das dann über uns hereinbricht, damit wir dagegen uns abwehren können. Verstehen Sie? Wettlauf mit der Zeit. Das Abkommen hat nun eine neue Basis gegenüber allen bisherigen Nahostfriedensabkommen, die ja über und immer wieder im Sande verlaufen sind, die 2 Jahre hindurch. Nämlich erstmalig anerkennen sie sich jetzt gegenseitig. Wir sehen ja, wie sie ihre Hände auf Rabins Seite nur sehr zögernd, aber auf Arafats Seite recht kräftig zupackend ineinander gelegt haben, dort am 13. September 1993. Und Clinton gibt seinen Segen dazu. Ähnliches Bild habe ich noch im Sinn, damals mit Begin und Sadat und Jimmy Carter hat seinen Segen gegeben. Die haben damals auch gebetet. Und zwar jeder in seiner Sprache, Arabisch und Hebräisch und Englisch, und haben miteinander Amen gesagt. So. Die PLO will jetzt Frieden. Auch für sie ist das eine Existenzfrage. Ein politisch-taktischer Plan ist da, aber schon länger vorher. Ich wusste das schon. Jetzt kommt er heraus. 1974, auf der 12. Sitzung des palästinensischen Nationalrates, ist das Endziel formuliert, Befreiung ganz Palästinas jedoch in Stufen zu verwirklichen. Zunächst Autonomie für die Palästinenser, dann Teilung nach 1947, Teilungsplan, ein Teil für Israel, ein Teil für die Palästinenser, dann Rückkehr der Flüchtlinge der Palästinenser aus den Nachbarländern von 1948, das sind 2,5 Millionen, das ist ein Problem. Und dann schließt sie am Ende doch Israel ganz beseitigen. Nun, Israel auf israelischer Seite Frieden, auch Frieden jetzt, ich habe die Gründe genannt, Frieden jetzt, Shalom Achshav, wie spricht man das?
Achshav.
Ach ja, Frieden jetzt mit Berufung aus Jesaja 19. Konkret heißt das Abwägen zwischen größeren und kleineren Übeln. Wenn Sie übrigens zur Wahl gehen, wir kommen ja in das Mammutjahr der Wahl, können Sie auch nur das kleinere Übel wählen. Aber achten Sie darauf, dass Sie dann auch das kleinere Übel gewählt haben. Verstehen Sie mich? Sagen Sie nicht, ich wähle überhaupt nicht. Dann haben Sie auch gewählt. Sehen sich die Leute an, die Sie wählen. Einige von Ihnen müssen wir in den Jakobsbrunnen schicken. Dann wird der Jesus sagen, geh, hol mal deine Frau. Dann wird der Oskar sagen, ich habe keine. Recht hast du gesagt, so viel hast du gehabt und die du jetzt hast, ist nicht deine Frau. Also wenn Sie ihn zum Jakobsbrunnen hinwählen können, dann tun Sie es. Aber nur so. Verstehen Sie mich? Bin ich jetzt politisch geworden? Ja doch. Ja doch. Wissen Sie, dass die Gemeinde als Träger der Hoffnung eine politische Verantwortung hat in dieser Welt? Wir sind doch nicht für uns da. Klammer zu. Israel, auch Frieden jetzt. Ich sagte das konkret. Abwägen zwischen größeren und kleineren Übeln. Darüber ist man sich nicht einig, welches das größere Übel ist, welches das kleinere Übel ist. 61 von 120 Abgeordneten haben dafür gestimmt. Das ist also gerade die Hälfte. Nun die Stufen, ganz kurz. Gaza, heute mit 800.000 Palästinensern fast nicht mehr zu regieren. Und man nennt es eine Kloake des Nahen Ostens, ein einziger Slum im sozialen Elend. Jericho nach Josua 6 und 1. Könige 16 soll da gar kein Jude mehr wohnen, nicht mehr bauen. Aha. Aber Jericho ist nur eine halbe Autostunde von Jerusalem weg. Und eben dahin wird jetzt Arafat mit seiner Regierung gehen. Zweitens, wenn diese Selbstverwaltung, also Gaza-Jericho, gut geht, soll ab 1996, wann ist das, in 2 Jahren, Westjordanland, was ist das? Samaria, Judäa, und was gehört zu Judäa? Autonom werden. Aber hier sind eben unterschiedliche Zielvorstellungen, das müssen wir wissen. Uns ist das wohl klar, aber in der Welt ist das nicht klar. Israel spricht von autonomen Gebieten innerhalb Israels. Die PLO spricht nach wie vor ganz klar vom eigenen Staat. Das ist die unterschiedliche Zielvorstellung bei augenblicklich einem gemeinsamen Weg zum Frieden. Das halten Sie jetzt mal fest. Unterschiedliche Zielvorstellung bei augenblicklich gemeinsamem Weg zum Frieden. Es ist noch kein Frieden. Es soll aber ein Weg zum Frieden werden. Und jetzt kommt der Golan. Den Palästinenser liegt überhaupt nicht an Golan. Was sollen sie damit? Aber Israel muss alles am Golan liegen. Das ist gar kein Zweifel. Das weiß der Rabin am besten. Der war Generalstabschef während des Sechstagekrieges. Er könnte also den Golan nur rausgeben, wenn er dafür eine absolute Sicherung bekäme. Hier muss der Frieden gesichert werden. Hier ganz deutlich. Überhaupt jeder Schritt des Friedens muss jetzt hier gesichert werden. Und deshalb wird ja die ganze Weltöffentlichkeit bemüht und ist Amerika sehr bemüht. Jetzt schaltet sich auch die Europäische Gemeinschaft ein mit Geld, mit viel Geld. Jetzt wird es auf einmal klar, denn das geht dann an die Araber. Und es war sofort unser früher Wirtschaftsminister Möllemann nach dem 13. September nach diesem Abkommensabschluss in Washington nach Tunis geflogen, hat sich getroffen mit Arafat. Und Arafat wird ja in Kürze in Bonn auftauchen. Ja, warum auch nicht jetzt in diesem Nahostfriedensbemühungen? Muss das ja sein. Geht ja gar nicht anders. Das ist eine Aufwertung dieses Mannes. Bis gestern galt er als der schlimmste Mörder der Juden nach Hitler. Ist auch ein direkter Nachfolger von dem Großmufti von Jerusalem, der ja mit Hitler ein Abkommen getroffen hat und die sollten ja rüberkommen durch den Kaukasus nach Palästina und das Afrika-Korps durch Ägypten nach Palästina. Und da war der Ring zu und alle Juden in diesem ganzen Ring sollten liquidiert werden. Und der Großmufti von Jerusalem hat versprochen, einen freiwilligen Korps von Arabern nach Jugoslawien zu schicken, eben zur Aufspürung der Juden. Doch, das hat er auch getan. Und das ging unter der Devise Befreiung der Araber durch die Deutschen von den Engländern und Franzosen. Und das war der erste palästinensische Führer, der Großmufti von Jerusalem. Und danach dann Arafat. Er kommt auch aus der Familie. Aber nun gut, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vielleicht ist sein Herz anders geworden. Ich weiß es nicht. Das wissen aber auch die Israelis nicht. Eine Befragung der Juden in Amerika ergab, wir wissen nicht alles. Eine Befragung der Juden in Amerika ergab, wir wissen nicht alles. Es ist ein Versuch. Nun ja, sollen sie einmal versuchen. Golan, was sagt Syrien? Was beabsichtigt Syrien? Mit Jordanien kommt man zurecht. Das wird eine Föderation, Palästinenser Staat und Jordanien. Das wird kein Problem. Aber Jerusalem, und da kommt's. Jerusalem hat man ganz bewusst aus all diesen Verhandlungen jetzt und auch aus diesem ersten Friedensabkommen herausgehalten, weil man wusste, sonst kommen wir nicht dazu. Also schieben wir es auf, wollen erstmal so weit wie es geht jetzt Frieden machen, Gaza-Jericho-Abkommen. Wenn das gut geht, nach 2 Jahren, dann bringen wir auch Jerusalem öffentlich zur Diskussion, also in 2 Jahren. Jetzt aber schon kommen Konzepte dafür und da ist die Frage, Jerusalem Hauptstadt, ja, aber wessen Hauptstadt? Wessen Hauptstadt? Palästinenser? Islam? Ja, die werden Jerusalem nicht herausgeben als ihre El-Quds, ihre Heilige. Und ich sagte schon, dass der heiligste Platz, das Zentrum, eigentlich das Zentrum, eben der Tempelberg, Moria, Zionsburg dann der Tempel und so weiter. Ja? Und wohin ja auch der Herr wiederkommen wird, hier, da, nach Zion. Diese heiligste Stelle, die werden sie nicht rausgeben. Die ist jetzt nicht unter dem Magistrat von Jerusalem, sondern unter dem islamischen Hohen Rat. Also geteilte Hauptstadt, dieser Teil für die Palästinenser, der neuere, der jüdische Teil für Israel. Ist das eine Möglichkeit? Man spricht bereits von einer 3-Status-Lösung, eben der eine Teil für Palästina, also für die Palästinenser, der andere Teil für die Juden, Israel und der dritte Teil, dieser heiligste, für alle. Juden, Muslime und Christen. Und es melden sich bleibt die christlichen Palästinenser mit diesem Anspruch. Vielleicht können Sie mehr als heute Abend sagen. Was wird dabei rauskommen? Friede um welchen Preis? Frieden, wie wird er gesichert? Am Ende sagen Sie Friede und Sicherheit, das wissen wir nun. Und dann das plötzliche Verderben. 1. Thessalonicher 5. Und 1. Thessalonicher 5 steht zwischen 1. Thessalonicher 4 und 2. Thessalonicher 2. Das können Sie sich selbst mal anschauen, welchen Platz diese Aussage hat. Nach der Entrückung und vor dem Antichristen. Ich muss noch hinweisen auf Psalm 83. In diesem ganzen Gebiet soll Frieden werden. Und Gott wird Frieden schaffen in dem Gebiet. Und das wird von da aus der Segen für die ganze Menschheit werden. Dass der Frieden über die ganze Welt kommt. Aber wie? Morgen Abend mehr darüber. Es ist aber auch von einem Bund die Rede in diesem ganzen Gebiet, Bund der arabischen Völker, einschließlich Philistäer, das wäre also Gaza. Das lesen Sie auch mal, Psalm 83, ein Bund gegen Israel. Da werden die Länder genannt, da werden die Volksstämme genannt, aus alter Zeit, Nachkommen Ismaels und so weiter, und die heute noch da sind und Sie können sehr schnell identifizieren, welche Gebiete das dann sind um Israel herum. Einschließlich Philistäer ist ausdrücklich da genannt und das ist der Gaza-Streifen heute. und dann führt das zum letzten Krieg, darüber morgen mehr, wie lange dieser schwebende Friede, darf ich das mal so nennen, schwebender Friede, bis es zum Eklat um Jerusalem kommt und dann zum letzten Krieg, der dann zum Völkergericht wird. Wie lange? Eins ist deutlich, diese kurze Zeit gilt es zu nützen. Diese kurze Zeit, wie lange? Weiß ich nicht, der Herr weiß es, ist zu nützen. Darüber sollten wir uns Gedanken machen, was das bedeutet. Was das bedeutet für Israel, was das bedeutet für die wirklich ernsthaften Juden, sagen wir mal die orthodoxen, gläubigen Juden, und für die Christen, für die messianischen Juden in Israel. Aber ich denke, heute Abend hören wir mehr. Ich freue mich schon darauf.
So, es ist schon über Gebühr schwer spät geworden. Ich entschuldige mich, ja. Wir wollen vielleicht noch mit einem kurzen Gebet abschließen. Können Sie vielleicht einen Augenblick noch warten? Wir wollen nicht einfach davonlaufen. Vater, wir danken dir nun auch für diese Stunde und wollen dich immer in den Mittelpunkt stellen. Eröffne du uns deinen Willen auch in dieser Sache. Preis und Dank und Lob und Anbetung sei dir. Amen.